Unser Gast jetzt im Studio, Michael Butter. Hallo, schön, dass Sie da sind.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Sie sind ja gerade ein sehr gefragter Mann zum Thema Verschwörungstheorien. Forschen Sie oder was benutzen Sie lieber, Verschwörungserzählung? Was ist der Unterschied?
Ich bin ein großer Verfechter des Begriffs Verschwörungstheorie, weil das meiner Ansicht nach aus verschiedenen Gründen der beste Begriff ist. Zum einen aus praktischen Gründen, weil wenn wir sagen Verschwörungsmythos, Verschwörungslegende, Verschwörungserzählung, was ist denn dann das Adjektiv davon? Verschwörungserzählerisch, Verschwörungslegendär, was ist, sind quasi Leute, die das verbreiten, sind das dann Verschwörungserzähler? Außerdem leite ich ja so ein Netzwerk mit Wissenschaftlern aus mehr als 40 Ländern. Deutschland ist das einzige Land, wo es diese Diskussion gibt um diesen Begriff. In allen anderen Ländern nimmt man den Begriff einfach als gegeben hin. Und ich glaube, da gibt es auch gute Gründe dafür, weil die Leute, die den Begriff in Frage stellen und den ersetzen wollen, die haben meistens eine sehr naive Vorstellung davon, was denn wissenschaftliche Theorien sind, weil man sagt immer, Verschwörungstheorien sind keine wissenschaftlichen Theorien, denn die sind nicht falsifizierbar oder die Leute akzeptieren die Falsifikation nicht. Das stimmt auch, das ist nur oft im wissenschaftlichen Betrieb auch nicht so anders. Also Sie werden einen überzeugten Marxisten niemals von einer neoliberalen Position überzeugen. Da kann der neoliberale Wirtschaftswissenschaftler immer herkommen und sagen, ich habe das doch schon längst widerlegt, was du gesagt hast. Oder Sie werden manche Wirtschaftswissenschaftler nicht davon abbringen, von rational handelnden Subjekten auszugehen, wenn sie den Markt modellieren, obwohl jeder Psychologe und die allermeisten von uns, glaube ich, intuitiv wissen, dass das Blödsinn ist. Und letztendlich sind Verschwörungstheorien auch Theorien, weil sie halt wie alle Theorien eine bestimmte Zahl von Grundannahmen haben, auf Grundlage deren sie dann so quasi versuchen, die Welt zu erklären. Insofern würde ich bei dem Begriff bleiben.
Braucht man keine neue Lesart und neue Begriffe. Wann sind Sie das erste Mal damit in Berührung gekommen?
Also persönlich das erste Mal 1999 in England bewusst. Da habe ich da studiert für ein Jahr und da war 30 Jahre Mondlandung und das Unimagazin hatte einen Bericht über die Mondlandung auf der Titelseite, wo belegt wurde, dass die Mondlandung im Fernsehstudio inszeniert wurde, dass die Amerikaner niemals auf dem Mond waren. Ich habe das gelesen, ich war völlig hin und weg. Ich war total überzeugt, habe ich umgeblättert und festgestellt, das stimmt alles nicht, weil dann kamen die ganzen Gegenbeweise. Die Fahne flattert nicht im Wind, die ist einfach nur ganz klein gefaltet worden und deshalb verknickt und so weiter und so fort. Das war das erste Mal, dass mir der Begriff Verschwörungstheorie auch begegnet ist. Wissenschaftlich dann so das erste Mal, so 2006, 2007, da bin ich das erste Mal damit in Berührung gekommen, habe angefangen, mich damit zu beschäftigen, bin irgendwie nie mehr richtig davon losgekommen.
Aber die Faszination ging schon bei der ersten Berührung davon aus?
Oh, ja.
Oder was war das da?
Also ich glaube, es ist einfach so, man erlebt dann das, was Verschwörungstheoretiker halt auch erleben. Und zwar diesen Moment, es fällt einem wie Schuppen von den Augen. Man hat das Gefühl, man sieht die Welt völlig anders. Man versteht etwas, was man vorher überhaupt nicht verstanden hat. Und man hat auch einen wahnsinnigen Spaß daran, die Details jetzt alle zusammenzubringen und ineinander zu fügen. Das war dann, wie gesagt, ein relativ kurzes Vergnügen bei mir. Das waren nur so ein paar Minuten. Aber das ist auch etwas, was Verschwörungstheoretiker natürlich antreibt, die das permanent glauben.
Geht es auch auf der anderen Seite so? Die Dekonstruktion?
Ja, also ich glaube, das geht auch. Also eher so weniger vielleicht bei mir, weil das ja eigentlich gar nicht so mein Hauptarbeitsfeld ist. Aber ich habe zum Beispiel im Wintersemester mit Studierenden aus unserem Lehramtsstudiengang so einen Verschwörungstheorie-Film analysiert. Ein paar Minuten wirklich Sekunde für Sekunde, Einstellung für Einstellung. Und die hatten dann in kleinen Gruppen so eine Minute oder anderthalb, die sich vorgenommen haben. Und die waren da stundenlang beschäftigt, weil die dann auch quasi dieses Erlebnis hatten, man kann immer weitergehen und man kann da noch hingehen, man kann da noch was dazu sagen und da noch was dazu sagen. Und das stimmt nicht und das stimmt nicht und das stimmt nicht. Das heißt, die hatten im Grunde dieses Spiegelerlebnis und das fand ich, glaube ich, pädagogisch ganz lehrreich, weil die in dem Moment auch verstanden haben, wie es Verschwörungstheoretikern geht, die es umgekehrt machen, wie wir es gerade beschrieben haben. Und für zukünftige Lehrerinnen und Lehrer ist das, glaube ich, eine gute Erfahrung.
Und wie hat sich dann in ihrer wissenschaftlichen Arbeit dargestellt?
Also ich bin da hingekommen wissenschaftlich, weil ich eine Doktorarbeit geschrieben habe über Darstellungen von Adolf Hitler in der amerikanischen Literatur. Und wenn man da so in den 70er, 80er Jahren ankommt, dann hat man ganz viele so Verschwörungsthriller, die immer nach dem Motto funktionieren. 1945, Hitlers schwangere Geliebte wird an Bord eines U-Bootes aus Deutschland in die USA geschmuggelt. Schnitt 30, 40 Jahre später, Hitlers Tochter, Hitlers Sohn und so weiter steht kurz davor, das Weiße Haus zu erobern. Ein einsamer CIA-Agent erhält einen Hinweis, weiß jetzt aber nicht, wer genau Hitlers Kind ist und ein Netzwerk von Nazis stellt sich ihm in den Weg. Wenn man da ist, ist man natürlich sofort bei Verschwörungen, bei Verschwörungstheorien und auch bei Darstellungen von Verschwörungen in der Literatur. Das habe ich mir angeschaut, die Literatur, die es dazu gab, habe dann mal ein Seminar dazu unterrichtet und irgendwie hat mich das dann gepackt und ich bin nicht mehr davon weggekommen.
Und jetzt leiten Sie ein Netzwerk mit wie vielen beteiligten Wissenschaftlern und über ganz Europa verteilt?
Genau, es sind zwei Projekte, die ich leite. Das eine läuft gerade aus, das ist wegen Corona jetzt nochmal verlängert worden. Das ist so ein großes europäisches Vernetzungsprojekt mit 150, 160 Wissenschaftlern aus wirklich mehr als 40 europäischen Ländern und noch so ein paar Partnerländern wie den USA, wo wir im Grunde 4 Jahre versucht haben, die Forschung zu Verschwörungstheorien über die Sprachgrenzen, über die Disziplinengrenzen hin zu synthetisieren, zu mal festzuhalten, was sind denn eigentlich gemeinsame Fragestellungen, was sind gemeinsame Erkenntnisse, wo gibt es Unterschiede, was wären neue interdisziplinäre Projekte. Und dann gibt es jetzt so ein kleineres Anschlussprojekt, wo ich mir den Zusammenhang anschaue zwischen Verschwörungstheorien und Populismus mit einem Postdoc und 4 Doktorandinnen in Brasilien, in den USA, Ungarn, Österreich, Polen und Italien. Und das läuft jetzt gerade erst an.
Ja, nochmal vielleicht zu dem ersten Projekt. Welche unterschiedlichen Lesarten von Verschwörungstheorien gab es denn auf der Welt verteilt oder auch in Europa?
Also was man feststellt, ist, dass Verschwörungstheorien im Grunde seit vielen Jahren richtig internationale Phänomene sind, transnationale Phänomene sind. Die gibt es im Grunde dann in ähnlicher Form in allen Ländern. Es gibt dann allerdings immer wieder ganz spezifische nationale Ausprägungen. Das sehen wir momentan auch in der Corona-Krise. In Deutschland gab es wenig Todesfälle, da überwiegen die Theorien, die sagen, das ist alles völlig harmlos und alles nur geschürte Panik. In Frankreich gab es mehr Tote, da sagt man, das ist eine amerikanische Biowaffe, aber hinter beidem steckt dann letztendlich Bill Gates. Ein entscheidender Unterschied, den wir festgestellt haben, ist der, dass es Länder gibt in Europa, in denen Verschwörungstheorien schon wieder oder immer noch völlig normal sind. Und es gibt Länder, in denen Verschwörungstheorien immer noch so sehr stigmatisiert sind. Also historisch waren sie überall auf der Welt mal völlig normal, bis in die 50er, 60er Jahre hinein. Da war es normal, Verschwörungstheoretiker zu sein, auch in Deutschland. Und dann gibt es so einen Prozess der Stigmatisierung, der einsetzt. Und der hat aber nicht überall gleich stattgefunden. Also der hat in Nordeuropa stattgefunden und in Mitteleuropa, aber zum Beispiel nicht in manchen Teilen Osteuropas. Und entsprechend kann man zum Beispiel in Polen nicht hingehen und sagen, naja, das sind nur die populistischen Parteien, die da Verschwörungstheorien bedienen. Das machen da eigentlich alle Parteien. Und da sind es auch nicht die alternativen Medien, die quasi verschwörungstheoretische Gegenerzählungen aufbringen zu den offiziellen Versionen, sondern da sind Verschwörungstheorien oft die offiziellen Versionen, die Staatsoberhäupter artikulieren, die in den offiziellen, vom Staat finanzierten Medien verbreitet werden. Wir müssen ja nur in die Türkei schauen oder nach Russland schauen, dann verstehen wir das sofort. Aber vor 4 Jahren war das noch gar nicht so klar, als wir angefangen haben.
Warum war das denn normal, Verschwörungstheorien zu verbreiten, auch oder im Osten zum Teil immer noch?
Weil die klügsten Köpfe ihrer Zeit geglaubt haben, dass die Welt so funktioniert. Man kann also die Logik von Verschwörungstheorien relativ gut anbinden, zum Beispiel an diese so eine etwas mechanistische Logik der Aufklärung, die Ursache und Wirkung relativ mechanisch, linear versucht zusammenzudenken. Es gibt zum Beispiel in der englischen Philosophie des 18. Jahrhunderts dann ganz stark die Position, dass die moralische Qualität eine Handlung immer dieselbe ist wie die moralische Qualität der Absicht, die hinter dieser Handlung steht. Was bedeutet, dass wenn ich ständig irgendwas tue, was ihnen schadet, dann kann ich mich nicht darauf rausreden, aber ich habe das eigentlich nicht so gemeint und das ist völlig unabsichtlich, sondern dann müssen sie annehmen, laut dieser Logik, dass ich unlautere Motive verfolge, dass ich ihnen schaden will, auch wenn ich das offen nicht zugebe. Und wenn man von sowas ausgeht, ist man natürlich sofort bei Verschwörungstheorien, wo dann Gruppen sich entsprechend abgesprochen haben.
Da geht es dann in Richtung Fahrlässigkeit, die dann aber als quasi Vorsatz, wenn man es auf juristische übertragen würde.
Im Grunde, oder halt vielleicht auch ein mangelndes Verständnis dessen, was wir aus den modernen Sozialwissenschaften wissen über soziale Systeme, über strukturelle Effekte, dass immer Dinge passieren, die niemand vorhergesehen hat oder dass Dinge, die man geplant hat, sich nicht so in die Tat umsetzen lassen und dann Nebenwirkungen entfalten, die man nicht vorhersehen konnte. Das ist etwas, was in diesem Bild im 18. und 19. Jahrhundert völlig fremd ist.
Da wird das Prinzip Zufall negiert dann auch?
Absolut. Verschwörungstheorien sind im Grunde dafür berühmt, dass sie den Zufall absolut ausschließen. Es gibt einfach keinen Zufall. Und das hat man ja heute auch noch in ganz vielen verschwörungstheoretischen Argumentationen. Selbst wenn die das dann vorsichtig formulieren, die sagen dann, aha, dieses Virus, das stammt aus Wuhan. In Wuhan, da gibt es dieses Biowaffenlabor. Die Gates-Stiftung hat den Ausbruch einer globalen Pandemie, die in China beginnt, simuliert im Dezember 2019. Ist das alles Zufall? Und die Antwort ist dann natürlich nein, das ist natürlich kein Zufall. Und so funktionieren Verschwörungstheorien. Zufall wird ausgelöscht und durch Absicht ersetzt.
Was gibt es noch für Gemeinsamkeiten von Verschwörungstheorien?
Es gibt, glaube ich, Gemeinsamkeiten, was die Funktionen angeht, die Verschwörungstheorien erfüllen. Da ist es so, dass wir wissen, dass Verschwörungstheorien eine Antwort sind auf Machtverlust und auf Unsicherheit. Also Menschen, die schlecht mit Unsicherheit umgehen können, fühlen sich besonders zu Verschwörungstheorien hingezogen. Das muss man jetzt natürlich in den Ländern, wo es völlig normal ist, an Verschwörungstheorien zu glauben, so ein bisschen qualifizieren. Weil klar, wenn es völlig normal ist, dann bedeutet das natürlich auch, dass man nicht mehr mit so psychologischen Faktoren kommen kann. Aber selbst da stellt man bei Umfragen fest, dass diejenigen dann besonders davon überzeugt sind, die diese psychologischen Profilmuster erfüllen. Eine weitere Besonderheit ist, dass die Neigung an Gemeinsamkeit ist, dass die Neigung an Verschwörungstheorien zu glauben bei Männern tendenziell ausgeprägter ist als bei Frauen. Das ist also in Polen genauso wie in Deutschland oder in Frankreich.
Wie lässt sich das erklären?
Das lässt sich vermutlich damit erklären, dass Verschwörungstheorien eine Antwort sind im Grunde auf so eine Krise von traditioneller Männlichkeit, wie wir sie in den im Grunde in ganz Europa, in der ganzen westlichen Welt in den letzten Jahrzehnten immer wieder doch erfahren. In dem Sinne, dass natürlich Verschwörungstheorien eben auch Antworten, wenn auch verzerrt, auf Probleme, die zum Beispiel mit sowas wie Globalisierung zusammenhängen. Dinge, die traditionelle männliche Rollenkonzepte in Frage stellen, wie die Versorger- und Beschützerrolle. Man denkt jetzt nur an Corona irgendwie, da ist so ein Virus, das sieht man nicht irgendwie, wie beschütze ich meine Familie, ich verliere vielleicht meine Arbeit, wir haben finanzielle Probleme. Und dann bieten Verschwörungstheorien Erklärungen dafür, warum da passiert, was gerade passiert. Und deshalb spricht das vermutlich eher Männer an als Frauen.
Aber das kann ja nicht in der Geschichte, wenn es, was weiß ich, war das ja noch nicht so, ne?
Nein, historisch war das nicht so. Das ist natürlich so, dass wir ganz große Probleme haben, die Frauen in den Blick zu kriegen, weil da haben wir natürlich nicht mehr diejenigen, kriegen wir natürlich nicht mehr diejenigen in den Blick über die Dokumente, die überliefert sind, die das einfach nur geglaubt haben, sondern nur die, die das aktiv verbreitet haben. Und da ist dann völlig klar, dass das eher Männer waren als Frauen, wobei es an entscheidenden Stellen dann immer wieder Frauen gibt, die ganz wichtig sind. Also es gibt zum Beispiel eine englische Frau, ein Mitglied der Upper Class, Helen Nestor Webster, die Anfang des 20. Jahrhunderts dafür verantwortlich ist, die Verschwörungstheorie der Illuminaten, die so um 1800 bis 1830, 40 blüht, wieder zu beleben und zu verbinden mit Verschwörungstheorien über Kommunisten und über Juden. Und die hat einen enormen Einfluss. Also Winston Churchill bezieht sich dann in Reden, in antisemitischen Reden auf sie. Man müsste sich mal das Archiv des Dichters Ezra Pound in Brasilien genauer anschauen. Der hat einen regen Briefwechsel mit ihr geführt und deren Rolle zum Beispiel für die Verbreitung von manchen Verschwörungstheorien kann man einfach nicht überschätzen. Aber das sind dann eher so Ausnahmen, diese Leuchtturmfrauen, die da eine große Rolle spielen.
Weitere Gemeinsamkeiten, da waren wir gerade.
Eine weitere Gemeinsamkeit ist noch, dass die Neigung an Verschwörungstheorien zu glauben tendenziell abnimmt mit dem steigenden Bildungsgrad. Wobei die Datenlage da nicht ganz eindeutig ist. Also die meisten Studien zeigen das. Es gibt ein paar Studien, die sehen keinen Effekt. Und das kann man, glaube ich, dadurch erklären, dass diese Studien natürlich relativ schematisch sind. Die fragen immer nur Bachelor, Master und so weiter. Die fragen nicht, was die Leute gelernt haben. Und ich glaube, es kommt ganz entscheidend darauf an, was man gelernt hat. Und die Chance, das zu lernen, ist natürlich größer, je länger man an Schulen oder Universitäten ist. Und letztendlich ist es, glaube ich, so, dass es darauf ankommt, ob Leute in Verbindung gekommen sind mit Einsichten der Psychologie oder der Sozialwissenschaften, die im Grunde alternative Erklärungen für gesellschaftliche Prozesse anbieten, die nicht auf Verschwörungstheorien zurückfallen müssen. Also wenn man mal von Habitustheorien gehört hat, dann versteht man, dass Leute manchmal so handeln, als hätten sie sich abgesprochen. Dabei haben sie sich nicht abgesprochen. Sie sind einfach nur gleich sozialisiert worden. Sie haben dieselben Werte, deshalb auch dieselben Ziele und handeln deshalb, als hätten sie einen gemeinsamen Plan entwickelt. Oder wenn man in die Psychologie schaut, dann versteht man ganz schnell, dass Menschen oft gar nicht so genau wissen, was sie eigentlich wollen und deshalb auch Probleme haben, das in die Tat umzusetzen. Das ist was man vielleicht eher negiert, wenn man vielleicht auch sehr gebildet ist, aber eher aus einer rein strikt naturwissenschaftlichen Perspektive kommt. Insbesondere, das sehen auch ich und viele meiner Kolleginnen und Kollegen an den E-Mails, die wir immer wieder bekommen, vielleicht auch aus so einer ingenieurswissenschaftlichen Perspektive. Also wenn man in Bereichen tätig ist, wo die Dinge wirklich mechanisch ineinander greifen müssen, wo wirklich jede Schraube passen muss, damit genau das passiert, was passieren soll, also alles geplant ist, dann neigt man vielleicht dazu, auch solche Modelle der Planung auf gesellschaftliche Prozesse zu übertragen.
Dass man sogar anfälliger ist dadurch dann.
Eventuell schon. Also es ist so, es ist mein amerikanischer politikwissenschaftlicher Kollege Joe Oshinsky, im Grunde so die führende Stimme in den USA zu dem Thema. Der hat mal gesagt, naja, es ist kein Zufall, dass es diese Vereinigung gibt, Architects and Engineers for 9/11 Truth und nicht Sociologists and Nuclear Physicists von 9/11 Truth. Also weil die Nuklearphysiker und die Soziologen, die wissen, die Dinge funktionieren etwas anders, aber die Ingenieure und die Architekten, die müssen natürlich was konstruieren, was perfekt geplant ist und genauso funktioniert, wie man es sich vorher ausgedacht hat, sonst haben die ihren Job falsch gemacht.
Aber normalerweise ist dann ja, wenn man annimmt, dass eine große Komplexität da ist, dann gibt es dann auch wieder Variablen und aber das greift bei denen nicht.
Ja, das dann greift da so natürlich nicht so sehr. Es ist so, dass natürlich Verschwörungstheorien die Funktion erfüllen, Komplexität zu reduzieren. Also, weil indem sie im Grunde ja einen sehr komplexen politischen Raum mit unterschiedlichen Akteuren, die verschiedene Ziele und Vorstellungen haben, die sich mal überlappen, mal widersprechen, die strategische Allianzen eingehen und dann wieder gegeneinander arbeiten, auflösen zugunsten von einem klaren binären Gegensatz. Die Verschwörer auf der einen Seite und die Opfer der Verschwörung auf der anderen Seite und eine kleine Untergruppe sind dann eben noch diejenigen, die verstanden haben, was passiert, die Verschwörungstheoretiker. Also da findet eine Vereinfachung statt. Gleichzeitig verkomplizieren Verschwörungstheorien die Dinge natürlich auch, weil sie, um diese politische Vereinfachung hinzukriegen, natürlich dann Verbindungen konstruieren müssen zwischen diesen unterschiedlichen Akteuren, die man alle auf den Seiten der Verschwörer einreiht, erklären muss, warum die, selbst wenn sie so, wenn es so aussieht, als würden die gegeneinander handeln, eigentlich miteinander handeln. Also im Grunde könnte man sagen, eine semiotische Komplexitätsproduktion ist der Preis, den man dafür zahlt, um politisch Komplexität zu reduzieren.
Welche Rolle spielt auch Glaube da und Religion?
Also der Zusammenhang zur Religion ist ein sehr komplexer, den wir auch erst so in Ansätzen so richtig verstehen. Es ist so, dass es die klassische These von Karl Popper gibt, der sagt, Verschwörungstheorien sind eine Antwort auf die Entzauberung der Welt. Die beginnen im 18. Jahrhundert so richtig zu blühen, weil da halt diese traditionellen religiösen Erklärungsmuster nicht mehr greifen. Also die Idee, dass es diesen göttlichen Heilsplan gibt, nachdem sich alles entfaltet, auch wenn es sich das dem Menschen vielleicht nicht immer direkt erschließt, wird halt zunehmend in Frage gestellt. Und das stimmt, Verschwörungstheorien sind eine Antwort auf diese Entzauberung der Welt und an die Stelle Gottes treten dann einfach die Verschwörer. Es ist immer noch alles geplant, es gibt immer noch keinen Zufall, es ist jetzt halt einfach nur eine dunkle Macht, die alles plant und nicht eine wohlwollende Macht. Gleichzeitig ist die Sache natürlich komplizierter, weil wir wissen, dass es auch in der frühen Neuzeit schon Verschwörungstheorien gibt, die wunderbar mit Religion einhergehen, wo dann im Zeitalter der Religionskriege zum Beispiel immer die jeweils andere politische Seite mit dem Antichristen in Verbindung gebracht wird, also so überweltliche Akteure eine große Rolle spielen. Und wir wissen ja auch heutzutage, dass Verschwörungstheorien eben nicht nur, das wäre die logische Konsequenz, wenn man Popper weiterdenkt, in säkularisierten oder teilweise säkularisierten Gesellschaften verbreitet sind, sondern gerade auch in stark religiösen Milieus großen Anklang finden. Also denken wir an evangelikale Christen in den USA oder denken wir an islamistische Gruppen überall auf der Welt. Und insofern kann man im Grunde sagen, ja, Verschwörungstheorien können so eine Art Religion sein, also Verschwörungstheorien als Religion. Gleichzeitig haben wir dann natürlich Verschwörungstheorien immer wieder, die sich um religiöse Gruppen drehen, um die Juden, um die Katholiken, um andere. Und gleichzeitig haben wir ganz viele Religionen, in denen Verschwörungstheorien dann doch eine wichtige Rolle spielen.
Verschwörungstheorien sind so alt wie die Menschheit?
Nein, das sind sie nach neuesten Erkenntnissen nicht. Also man dachte früher, das ist so eine anthropologische Konstante, die es immer gab, überall, in allen Kulturen, zu allen Zeiten. Mittlerweile allerdings ist die Geschichte von Verschwörungstheorien auch nicht so richtig gut erforscht in vielerlei Hinsicht, gehen aber doch die meisten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler davon aus, dass Verschwörungstheorien ein Produkt der europäischen Geschichte sind. Es gibt Vorläufer in der Antike, in Rom und in Athen und anderen griechischen Stadtstaaten. Aber im Grunde entstehen moderne Verschwörungstheorien so im Zeitalter der frühen Neuzeit, gerade im Kontext der Religionskriege, die ich gerade schon angesprochen habe. Und die Erklärung, die Wissenschaftler dafür bieten, ist, dass Verschwörungstheorien im Grunde nur funktionieren, wenn es eine bestimmte Vorstellung von menschlichem Subjekt gibt, eben auch von Einfluss auf den geschichtlichen Prozess, eine bestimmte Vorstellung von Zeitlichkeit, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, die damit dranhängt. es sowas gibt wie eine Öffentlichkeit, zumindest eine lesende Öffentlichkeit, in der Texte zirkulieren können. Das war im alten Rom natürlich genauso gegeben, wie es dann erst wieder ab der frühen Neuzeit mit dem Buchdruck gegeben ist. Und insofern sind Verschwörungstheorien eben keine anthropologische Konstante, sondern etwas, was offenbar dann von Europa aus in den Rest der Welt gewandert ist. Das ist der momentane Stand der Forschung. Allerdings ist es so, wir haben einfach keine einzige Studie, die sich zum Beispiel China oder Japan anschaut, vor dem Kulturkontakt mit dem Westen. Also insofern wissen wir gar nicht, ob es da sowas wie Verschwörungstheorien vielleicht auch schon gab, oder ob das erst quasi relevant wird in dem Moment, wo dann zum Beispiel die Jesuiten auftauchen in China.
Da fehlt es an Datenlage? Oder?
Da fehlt es an Datenlage, und das ist natürlich auch was, was man nur so schwer ins Blaue irgendwie erforschen kann. Also man kann jetzt irgendwie schlecht einen Habilitanten darauf ansetzen, zu sagen, du schaust dir jetzt mal Japan an, also in dem und dem Zeitraum, und schaust mal, ob es da Verschwörungstheorien gibt. Weil wenn er sagt, nee, gibt es nicht, dann ist das irgendwie kein besonders befriedigendes Buch, das der geschrieben hat und mit dem der später noch eine Karriere machen kann. Es wäre aber natürlich ganz, ganz wichtig, sich das trotzdem mal anzuschauen. Also da ist aber einfach noch nicht so ein großes Interesse.
Wie sieht's aus mit Halbwahrheiten oder dann, ja, da ist doch immer ein Kernchen Wahrheit drin und dann ufert's aus?
Ja, also ich glaube, da muss man von Verschwörungstheorie zu Verschwörungstheorie unterscheiden. Es gibt natürlich Verschwörungstheorien, wo man sagt, da ist wirklich so ein Körnchen dran, in dem Sinne, dass die erstmal auf beschreibbare oder Fakten rekurrieren. Es gibt die Bilderberg-Konferenz, die treffen sich auch im Geheimen. Es ist auch so, dass die keine Protokolle rausgeben, nur dass die da die Geschicke der Welt planen. Das ist dann quasi wieder das, was Richard Hofstadter schon in den 60er Jahren diesen Curious Leap in the Imagination nannte, also diesen Sprung der Vorstellungskraft, der dann auf einmal von den belegbaren Dingen weggeht und ein großes Komplott konstruiert. Andere Dinge sind natürlich komplett an den Haaren herbeigezogen. Also wenn man sich antisemitische Verschwörungstheorien anschaut, dann laufen die meistens auf den Kern hinaus, ja, es gibt Juden. Aber das ist es dann. Alles Weitere, was man denen dann vorwirft, ist dann natürlich kompletter Humbug.
Wie sieht es aus mit echten Verschwörungen? Die gibt es ja auch, oder?
Die sind, glaube ich, eine anthropologische Konstante. Also die gab es immer und wird es immer geben. Und natürlich stehen echte Verschwörungen in einem komplexen Verhältnis zu Verschwörungstheorien. In dem Sinne, dass natürlich die Erfahrung echter Verschwörungen den Glauben an Verschwörungstheorien auch befördern kann. Das mag auch ein Grund sein, weshalb in Osteuropa Verschwörungstheorien weiter verbreitet sind als in Westeuropa dieser Tage noch. Oder schauen Sie in den Iran, wenn es da einmal einen von der CIA orchestrierten Staatsstreich gab, dann ist es sehr leicht, den Leuten plausibel zu machen, dass viele andere Dinge, die passieren, eben jetzt hin bis zu Corona, angeblich auch amerikanisch-zionistische Komplotte sind. Wenn man allerdings dann so genauer hinschaut, ist es so, dass sich doch reale Verschwörungen und das, was Verschwörungstheorien so imaginieren, in mancherlei Hinsicht so ein bisschen unterscheiden. Also reale Verschwörungen haben anders als die meisten Verschwörungstheorien immer ein ganz klar eingrenzbares Ziel, ein Staatsstreich, ein Attentat oder sonst irgendwas. Und wenn das Ziel erreicht wurde, ist es auch meistens so, dass die Verschwörer dann bekannt sind. Die bleiben dann nicht im Dunkeln, wie man sich das bei der Mondlandung oder bei 9/11 oder so dann auch immer noch weiter vorstellt. Dann ist es so, dass bei realen Verschwörungen die Zahl der beteiligten Verschwörer nach allem, was man weiß, doch immer sehr überschaubar ist. Also nehmen Sie das Attentat auf Julius Caesar 44 vor Christus. Das ist eine relativ große Gruppe für eine reale Verschwörung. Da sind so ein paar Dutzend Senatoren. Um etwas wie die Mondlandung oder 9/11 zu inszenieren, da bräuchten sie Hunderte oder Tausende oder gar Zehntausende Leute, die zumindest im Nachhinein begreifen würden, hey, man hat mich da heute weggeschickt, ich bin Luftabwehrpilot, man hat mich heute von der Ostküste weggeschickt nach Kanada, weil man da diesen Anschlag durchführen wollte. Und dass niemand von diesen Leuten sich je gemeldet hat und gesagt hat, Moment mal, ist doch ein sehr starkes Zeichen dafür, dass das so nicht stattgefunden hat. Und dann ist es so, dass man, und das beobachtet schon Karl Popper, als er den Begriff Verschwörungstheorie in seiner modernen Bedeutung prägt, im zweiten Band von Die offene Gesellschaft und ihre Feinde, dass bei realen Verschwörungen eben auch immer was passiert, was man nicht vorhergesehen hat. Also die, und das, was oft sogar auch den Zielen der Verschwörer diametral entgegengesetzt ist. Also die Senatoren 44 vor Christus, die schaffen es, Cäsar zu ermorden. Aber warum machen die das überhaupt? Die wollen ja die Staatsform der Republik retten, die sie durch Cäsar gefährdet sehen. Was passiert jetzt nach Cäsars Tod? Es kommt zum Bürgerkrieg. Ein paar Jahre später ist der Bürgerkrieg vorbei und Octavian wird Kaiser. Und die römische Republik, die über Jahrhunderte existiert hatte, ist Geschichte. Das heißt, das eigentliche Ziel haben die grandios verfehlt. Und selbst also der Sturz von Mossadegh damals im Iran, wozu führt er? Die Der Schah kommt zwar zurück, man hat Zugang zu den Ölquellen für eine Zeit, das funktioniert, aber es kommt gleichzeitig sofort zu einer enormen Islamisierung dieser eigentlich sehr säkularen Gesellschaft, die dann kulminiert in der Rückkehr eben von Khomeini und der Islamischen Revolution 20 Jahre später. Das heißt, hier dauert es ein bisschen länger, aber auch da wird das eigentliche Ziel der Verschwörung dann letztendlich grandios verfehlt.
Und was machen die Theoretiker mit diesen Unwägbarkeiten? Weil da muss ja alles perfekt passen. Ja.
Also für die Theoretiker werden die Dinge dann eben entsprechend passend gemacht bei den Sachen, worauf sie sich stürzen. Die beschäftigen sich dann vielleicht gar nicht so sehr mit dem Iran, sondern die sagen, naja, da hatten wir ja schon eine Verschwörung und das beweist doch, dass auch das, was ich gerade hier sage, stimmt. Die sehen dann oft das, was sich wirklich belegen lässt, nur als die Spitze des Eisbergs, also zum Beispiel Watergate, wo man sagen könnte, es ist eigentlich der ultimative Gegenbeweis gegen jede große Verschwörungstheorie, wenn der amerikanische Präsident, der mächtigste Mann der Welt, nicht mal mit 3 Helfershelfern irgendwie den politischen Gegner abhören kann, ohne dass er danach zurücktreten muss. Wie soll dann die amerikanische Regierung 9/11 inszenieren und damit durchkommen? Dann sagt der Verschwörungstheoretiker, nee, Moment mal, also das ist doch völliger Humbug, das ist einfach nur die Spitze des Eisbergs, was wir über Watergate wissen. Aber diese Unwägbarkeiten werden halt einfach komplett ausgeschaltet. Also Verschwörungstheoretiker argumentieren gerne, dass zum Beispiel die offizielle Version der Anschläge von 9/11 natürlich auch eine Verschwörungstheorie ist, weil sie eben auch davon ausgeht, dass es eine Verschwörung gab. Osama bin Laden und die anderen Mitglieder von Al-Qaida. Und das stimmt auch, nur das ist eine Verschwörungstheorie, in der durchaus der Zufall noch seinen Platz hat. Man kann darüber streiten, ob Al-Qaida bewusst war, dass diese Türme zusammenstürzen können, wenn man da Flugzeuge reinlenkt. Vielleicht hatten die darauf gehofft, sie hatten sicherlich nicht darauf geplant, aber die Verschwörungstheorie hebt dann ja darauf ab, diese Türme sind kontrolliert gesprengt worden. Und dann gibt es ja noch dieses dritte Gebäude, auf das sich die Verschwörungstheorien heute konzentrieren, World Trade Center Nummer 7, das nicht von einem Flugzeug getroffen wurde, das eben zusammengestürzt ist, weil es so schwer bestätigt worden war, durch also quasi Trümmerteile von der Twin Towers in den Brand geraten ist, sondern auch so zusammenstürzt auf eine Art und Weise, die Verschwörungstheoretiker sehr verdächtig finden. Für die offizielle Version ist das einfach Zufall, Kollateralschaden. Wenn man sich jetzt die Verschwörungstheorie anschaut, dann merkt man dann, wie absurd das eigentlich ist. Muss das ja so gelaufen sein, dass irgendwie klar war, wir fliegen da Flugzeuge in die Twin Towers. Dann können wir vorgaukeln, dass die so beschädigt waren, dass sie zusammengestürzt sind. Außerdem werden also von den Twin Towers werden also Trümmerteile ins World Trade Center 7 fliegen, dass wir das auch sprengen können, um entsprechend dann vorzugaukeln, dass das wegen dieser Trümmerteile zusammengestürzt ist. Also dann merkt man an den Unterschied zwischen der Verschwörungstheorie und der offiziellen Theorie, die auch von einer Verschwörung ausgeht.
Welche Motivation haben Menschen, die sowas auch in die Welt bringen? Weil die Das eine sind ja die Leute, die es glauben, die da anfällig sind dafür, und andere, die es quasi auch bewusst streuen und steuern.
Also die allermeisten Menschen, die das machen, Verschwörungstheorien zu verbreiten, die glauben wirklich daran. Die sind fest davon überzeugt, dass sie der Menschheit und der Wahrheit einen Dienst erweisen. Es gibt dann natürlich diejenigen, und manchmal überlappt sich das auch, die das sehr zynisch machen, um politische Ziele zu erreichen. Also wir wissen, dass die Verschwörungstheorie, die George Soros als den Urheber des großen Austausches ansieht, von Beratern von Viktor Orban bewusst entworfen wurde, um ein Feindbild zu haben, das in Ungarn möglichst gut funktioniert. Und es gibt natürlich diejenigen, die mit Verschwörungstheorien Geld verdienen. Wir haben den Kopp-Verlag nicht weit von Tübingen in Rottenburg. Wir haben jemanden wie Alex Jones in den USA, der ein millionenschweres Imperium aufgebaut hat auf der Grundlage von Verschwörungstheorien. Wir haben jemanden wie Ken Jebsen, der sich jetzt sehr reingegrätscht hat in diese Hygienedemos auch in Stuttgart, um eben davon zu profitieren. Also es gibt ökonomische Gründe, die das antreiben, es gibt politische Gründe, die das antreiben. Oft, wie gesagt, überlappt es sich. Also jemand wie Jebsen oder Alex Jones, das sind, glaube ich, Leute, die wirklich daran glauben, dass da eine Verschwörung gegangen ist, trotzdem aber natürlich in der Lage sind, das Ganze dann so zu verkaufen und darzustellen, dass sie möglichst gut dabei wegkommen.
Kann man auch eine Verschwörungstheorie um Verschwörungstheoretiker dann aufbauen?
Ja, das kann man. Also ich meine, das passiert ja oft auch, das ist auch ganz oft. Das ist ja auch wirklich das Interessante dann dabei, dass Verschwörungstheoretiker sich dann oft selbst verschwören, um quasi der Verschwörung Herr zu werden. Also wir wissen bis heute nicht genau, wer der Urheber der Protokolle der Weisen von Zion ist. Aber ganz offensichtlich hat sich jemand hingesetzt und hat dieses Dokument, das ja kein wirkliches Dokument ist, bewusst gefälscht und mit Hilfe von anderen in den Umlauf gebracht, um quasi antisemitische Ressentiments zu schüren. Das heißt also, da wird eine Verschwörung, eine vermeintliche Verschwörung entlarvt und man verschwört sich selbst, um das zu tun.
Bizarr. Wie gehen Sie in Ihrer Forschung vor? Sprechen Sie auch selber mit Verschwörungstheoretikern?
Selten. Das ist auch ganz, ganz schwierig. Und das ist, weil die natürlich, also gerade insbesondere mit mir, auch überhaupt nicht mehr sprechen wollen. Ich bin da eher so ein Feindbild. Und es dann auch oft sonst so ist, also wenn man dann Doktorandinnen oder Doktoranden hat, die dann auf Demonstrationen oder so teilnehmende Beobachtungen machen, dass die Leute dann oft sehr ganz stark dicht machen, wenn man ganz explizit sagt, warum man da ist und mit ihnen sprechen möchte. Die sind dann oft nicht bereit dazu. Das heißt also, was ich mache, ist, dass ich erstmal vor allem also ganz viel historisch arbeite. Das heißt, ich schaue mir einfach irgendwelche Dokumente an, die historisch überliefert sind, seien es Pamphlete, seien es Predigten, seien es Bücher, seien es Romane, seien es Bilddokumente, seien es Briefe oder sonst was. Und natürlich in der heutigen Zeit kann man sich natürlich online auch ganz viel anschauen. Und da kommt man natürlich dann auch an die Produzenten und die Rezipienten besser dran, indem man dann sieht, wer hat denn unter YouTube-Videos Kommentare hinterlassen. Dann klickt man mal da drauf und schaut sich deren Profil an. Dann kann man bei Facebook mal schauen. Bei Twitter ist es noch viel einfacher, weil das alles quasi öffentlich ist. Und insofern kommt man da dann relativ gut zu Datensammlungen. Aber es stimmt schon. Und das ist zum Beispiel auch eine Komponente, die in diesem neuen Projekt drin sein wird, das sich mit Populismus und Verschwörungstheorien beschäftigt. Wir wissen eigentlich zu wenig über Verschwörungstheoretiker, wie die wirklich ticken. Das heißt also, so ethnografische Feldforschung ist was, was wirklich nötig ist in dem Zusammenhang.
Wie kann man das machen dann?
Also was wir vorhaben in dem Projekt ist, dass wir, das ist so strukturiert, dass es sich die verschiedenen Länder anschaut, im Vorlauf und dann auch im Nachlauf zu den nächsten anstehenden Präsidentschafts- oder Parlamentswahlen. Das heißt, man kann erstmal so die Geschichte der FPÖ oder von Fidesz in Ungarn oder so aufarbeiten und dann werden die Leute, die die einzelnen Projekte bearbeiten, werden dann, wenn da die nächsten Wahlen anstehen, dann im Grunde so 6 Monate Feldforschung betreiben und zwar einerseits online, indem sie sich die entsprechenden Facebook-Gruppen anschauen und so weiter und andererseits, indem sie dann eben in Budapest sind oder in Warschau sind und da auf Wahlveranstaltungen gehen, in Parteibüros gehen, Interviews durchführen mit Leuten, auf Wahlveranstaltungen Leute ansprechen und fragen, ob sie die interviewen dürfen und solche Sachen, damit man einfach auch ein besseres Verständnis davon bekommt, nicht nur wie das von oben nach unten funktioniert, also diese populistischen Führerfiguren, wie die das bedienen, sondern auch wie das an der Basis ankommt, wie da vielleicht auch Konflikte darüber dann verhandelt werden.
Auch USA stehen da jetzt, sind Sie da auch dran?
Also an den USA sind wir auch dran, nur selbst wenn man da jetzt quasi eine Feldforschung geplant hätte, dann ist es einfach so, dass die momentan einfach nicht durchführbar ist. Insofern also werde ich mir das vor allem online anschauen. Das mache ich eh immer, aber das werde ich jetzt in den nächsten Monaten intensivieren.
Gibt es da schon irgendwelche Theorien, die auch diesen Zusammenhang zwischen Populismus und Verschwörungstheorien bestätigen?
Also es ist sehr oft beobachtet, es ist erstaunlich wenig erforscht. Es ist so, dass ich mit einem Kollegen da was drüber geschrieben habe und mich selbst eben auch schon ein bisschen damit beschäftigt habe, dass man einfach sagen kann, es gibt eine Reihe von strukturellen Parallelen zwischen Populismus und Verschwörungstheorie. Also zum einen diese Vereinfachung, über die wir vorhin schon gesprochen haben. Im Populismus eben immer Volk gegen Elite und in der Verschwörungstheorie immer Verschwörer gegen Opfer der Verschwörung. Und da die allermeisten Verschwörungstheorien in der westlichen Welt in den letzten Jahrzehnten Eliten in den Blick nehmen, kann halt die Verschwörungstheorie zu einer besonderen Erklärung dafür werden, was der Populismus auch anders erklären kann. Also der Populismus kann sagen, Eliten handeln gegen die Interessen des Volkes, weil sie abgehoben sind, weil sie nicht interessiert sind am Schicksal des Volkes, weil sie vielleicht einfach korrupt sind. Die Leute wollen sich individuell bereichern und die Verschwörungstheorie sagt jetzt, es ist nicht so, dass die abgehoben sind oder einfach nur so korrupt, sondern die verfolgen einen perfiden Plan, der unseren Interessen entgegenläuft. Das macht aber, und das ist so die vorläufige Theoretisierung, bei der wir angekommen sind in den letzten 2-3 Jahren, für die Praxis des Protestes erstmal keinen Unterschied. Das heißt, was wir beobachten, ist in ganz vielen Ländern auf der Welt, dass populistische Bewegungen sehr gut da drin sind, Verschwörungstheoretiker und Nicht-Verschwörungstheoretiker in einer Praxis des Protestes miteinander zu vereinen. Verschwörungstheoretiker sind meistens nicht die Mehrheit in diesen populistischen Bewegungen, aber die anderen stören sich nicht an denen, weil es, glaube ich, für diesen Protest oft keinen Unterschied macht. Also sie können also 14 Tage in Dresden auf der Straße stehen und skandieren, Merkel muss weg, und können glauben, dass die Frau unfähig ist oder einfach nur Geld will oder Teil der großen Weltverschwörung ist. Das macht für das, was sie da schreien, erstmal keinen Unterschied. Und was wir uns eben jetzt in diesem Projekt anschauen wollen, ist, ob das nur in Deutschland und in den USA so ist, dass das keinen Unterschied macht, weil da wissen wir es, bei Pegida hat sich eine Doktorandin von mir angeschaut, bei der AfD auch. Ich habe es mir für die USA, für Trump und so angeschaut in den letzten Jahren, und wir wollen jetzt halt wissen, wie ist das in anderen Ländern? Wie läuft das da? Gibt es da vielleicht auch manchmal Konflikte, die dann ausgehandelt werden müssen an der Basis, und wenn ja, wie passiert das?
Ja, dass die, kann man das auch jetzt übertragen auf die Hygienedemos so ein bisschen, dass da auch unterschiedliche Motivationen?
Ja, absolut. Also ich glaube, das sieht man auch. Da ist es natürlich so, das scheint jetzt ja schon wieder abzunehmen. Und aber da ist es auch so, dass man natürlich Leute hat, also typische populistische Bewegungen, Leute mit ganz unterschiedlichen Motivationen, von absolut legitimen und nachvollziehbaren Anliegen bis zu eben, um es mal flapsig zu sagen, komplett durchgeknallt, die aber zumindest für einen kurzen Moment, eben ein paar Wochen, sich auch in so einer Praxis des Protestes vereinen konnten.
Welche Gefahren oder welche Folgen, Konsequenzen kann sowas haben?
Also ich muss sagen, dass ich diese Hygienedemos relativ entspannt gesehen habe, relativ schnell. Weil man sagen muss, das war doch alles eine relativ kleine Sache. Es ist auch so, dass ich es übertrieben fand, wenn dann viele Politiker gesagt haben, da muss man jetzt aufpassen, Rechte versuchen, das zu unterwandern. Ja, das versuchen die Rechten. Nur ich glaube, man kann nicht immer davon ausgehen, dass die Leute sich sofort vereinnahmen lassen. Also ich glaube, das war ganz anders bei Pegida vor ein paar Jahren, wo natürlich wer auf die Straße gegangen ist, ohnehin schon Ressentiments hatte gegen das andere, gegen Muslime, gegen Einwanderer. Und insofern, glaube ich, so einer rechten Rhetorik und rechten, vielleicht auch rechten Verschwörungstheorien offener gegenüberstand als Leute, die vielleicht aus einem eher linken, impfkritischen Milieu kommen, die aber ansonsten damit gar nicht so viel zu tun haben wollen. Also der Vergleichspunkt ist für mich daher eher weniger Pegida und eher so 2014 die Mahnwachen für den Frieden, die ja dann auch relativ schnell geendet sind und wo manche Leute natürlich bei der AfD gelandet sind, aber andere Leute sich einfach in das Internet zurückgezogen haben. Und ich glaube, was jetzt bei Corona viele Leute erschreckt hat bei diesen Hygienedemos, war, dass die gedacht haben, oh Gott, da sind auf einmal so viele Verschwörungstheoretiker. Nach allem, was wir aber wissen über diese Corona-Verschwörungstheorien, die aber meistens nur angedockt haben an schon existierende Verschwörungstheorien, und auch über die Leute, die auf diesen Demos waren, wir haben da alte Bekannte gesehen teilweise, ist es so, dass, glaube ich, jetzt durch Corona sicherlich mehr Leute zu Verschwörungstheorien gekommen sind als vorher, aber nicht auf so eine sprunghafte Art und Weise, in so einem enormen Anstieg, wie man manchmal vielleicht den Eindruck hat, sondern diese Leute waren auf einmal nur A, im Licht der Öffentlichkeit, weil jeder hat über Corona berichtet, es wurde sofort irgendwie nach 2 Wochen, war alles, was erstmal mit dem Lockdown zu tun hatte, durch, und dann haben die Leute begonnen, sich mit den Verschwörungstheorien zu beschäftigen. Und gleichzeitig hatten diese Leute halt das Gefühl, jetzt können wir wieder auf die Straße gehen. Das war so ein Mobilisierungsmoment für die, dass die halt das letzte Mal so 2014 hatten. Und insofern hat, glaube ich, Corona die vor allem auch wieder sichtbarer gemacht und vielen vor Augen geführt, dass es eben diese Menschen gibt in Deutschland, aber hat jetzt nicht deren Zahl sprunghaft vergrößert.
Also von einer Querfront kann man nicht sprechen.
Also ich einerseits natürlich schon, weil es diese Ansätze gab, und wir erleben in andererlei Hinsicht eben diese Querfront immer wieder, wo auch sehr, sehr linke Leute im Internet, also Linke, die linke Verschwörungstheorien verbreiten, dann vehement Leute verteidigen, die rechte Verschwörungstheorien verbreiten und denen dann zum Beispiel Antisemitismus vorgeworfen wird, weil sie sagen, das ist halt auch nur so ein Kampfbegriff wie Verschwörungstheorie. Aber diese Querfront ist insofern, die ist nichts Neues, und ich glaube, die ist jetzt nicht brutal gewachsen dadurch, dass es die gibt. Das wissen wir schon seit vielen Jahren, aber die ist anderen, manchen Leuten einfach nur bewusst geworden jetzt gerade nochmal.
Aber es ging ein Riss durch viele Familien und Freundeskreise, die dann sehr konträre Haltungen auch hatten. Wie kann man damit umgehen dann auch?
Ja, ich glaube, das hat man bei Corona halt auch das erste Mal so richtig gemerkt, weil wahrscheinlich gab es diese Risse schon vorher. Dann kann man sie nur totschweigen. Also so 9/11 oder auch die Flüchtlingskrise, das ist nichts, wozu man sich in seinem täglichen Leben und wenn man sich als Familie trifft, positionieren muss. Auch so ein Thema wie Impfen ist was man aussparen kann. Man weiß, Onkel X oder Tante Y sieht das irgendwie anders. Aber wenn man halt quasi sich nicht mehr treffen kann oder sich der eine Teil nicht mehr treffen möchte, der andere aber doch, wegen Corona man dann diese Treffen auf eine bestimmte Art und Weise organisieren muss, dann ist das natürlich ständig Thema. Und dann muss man sich damit auseinandersetzen. Und dann wird es schwierig, weil wir wissen eines, wir wissen, dass es ganz, ganz schwierig ist, mit überzeugten Verschwörungstheoretikern zu reden. Es gibt eine Reihe von Studien, die zeigen, dass solche Menschen noch mehr an ihre Verschwörungstheorien glauben, nachdem man sie mit schlüssigen Gegenbeweisen konfrontiert hat. Einfach weil Verschwörungstheorien so wichtig sind für deren Identität und man deren Identität einfach massiv in Frage stellt mit diesen Verschwörungstheorien. Und das führt dann dazu, dass die dicht machen und eine Abwehrreaktion einsetzt, wie sie bei uns allen in ähnlichen Fällen einsetzt und die dann eben Beweise gegen ihre Theorien entweder ignorieren oder umdeuten in Beweise für ihre Theorien. Das heißt, da hat man theoretisch eine größere Chance, den überzeugten Verschwörungstheoretiker in der Familie zu bekehren, wenn man nie mit ihm diskutiert, als wenn man ihm Gegenargumente liefert. Gleichzeitig ist es natürlich so, dass viele Leute noch nicht so überzeugt davon sind. Und gerade in Corona war das, glaube ich, oft so. Man hat sich so irgendwie, man fand das interessant. Wir haben ja alle, glaube ich, lange Zeit gedacht, das wird jetzt auch gar nicht so schlimm, wie das diese 2-3 Virologen immer schon gesagt haben, ab Mitte Februar im Fernsehen. Weil wir es vielleicht auch einfach nicht glauben wollten. Und insofern, glaube ich, denken viele Leute, naja, so eine Verschwörungstheorie ist ja eigentlich gar keine schlechte Erklärung, fühlen sich dazu hingezogen, aber glauben es jetzt noch nicht hundertprozentig. Und bei diesen Menschen kommt man mit Fakten sehr wohl weiter. Und oft hat man dann ja auch gerade im Familienkreis dann mehrere verschiedene Leute vor sich sitzen. Das ist dann natürlich schmerzhaft, wenn man denkt, ich muss jetzt den Konflikt mit Onkel so und so eingehen, weil da halt auch noch 7 andere am Tisch sitzen, für die es wichtig ist, dass sie verstehen, dass das eine Verschwörungstheorie ist und eben nicht den Tatsachen entspricht.
Also Sie empfehlen trotz allem auch Faktencheck und da auch den Konflikt nicht
genau, totschweigen. Genau, also außer man ist wirklich in einem Einzelgespräch mit einem überzeugten Verschwörungstheoretiker. Da sollte man dann anders dran gehen, da sollte man auf keinen Fall sagen, das ist doch eine Verschwörungstheorie, weil dieser Begriff ist halt auch eine Keule, sondern da sollte man dann eher nachfragen, man sollte offen rangehen, man sollte auf Details eingehen, sagen, wieso vertraust du dieser Quelle mehr als der, aber schau mal dieses Zitat da, das ist doch aus dem Kontext gerissen, denkst du, das ist okay so zu argumentieren, wie passt das, was du gerade gesagt hast, zu dem, was du vor 10 Minuten gesagt hast. Ziel wäre dann, so einen Prozess der Selbstreflexion in Gang zu bringen. Das klappt aber halt natürlich nicht immer und ist halt auch oft ein sehr langer, schmerzhafter Prozess.
Und ansonsten muss man sich auf solche Gespräche halt vorbereiten, ja?
Ja, man muss sich vorbereiten und man muss halt schauen, dass man sich nicht in den vermeintlichen Fakten der Verschwörungstheoretiker verliert, weil da hat man als Normalmensch, glaube ich, keine Chance. Also die kommen dann ganz schnell mit Behauptungen von, wie die Twin Towers hätten niemals einstürzen dürfen durch den Einschlag der Flugzeuge, weil Stahl schmilzt erst bei einer Temperatur von so und so und so heiß ist es da nicht geworden. Wenn Flugzeug Benzin verbrennt, dann wird es höchstens maximal so und so heiß. Wenn das jemand sagt, so am Esstisch, was sagt man dann da drauf? Und deshalb muss man da aufpassen, dass man das schauen, dass man das Gespräch auf eine andere Ebene lenkt und dass man vielleicht dann auch weiß im Internet, wo kann ich schauen, wo gibt es, und das gibt es, gute Debunking-Seiten, die Fakten bereithalten zu diesen gängigen Theorien.
Bieten Sie sowas auch dann an? Ist es auch Teil Ihrer wissenschaftlichen Arbeit?
Nicht so wirklich. Also das ist was manchmal so nebenher passiert und gerade jetzt, deshalb kommen da auch meine Beispiele her bei 9/11, weil das so der Dauerbrenner ist, da habe ich das mittlerweile auch ganz gut parat. Aber da verweise ich dann meistens doch eher auch auf Leute, die das besser können. Es gibt zum Beispiel Physiker, die ganz tolle Seiten haben zu 9/11, die können viel besser erklären, warum die Türme so gestürzt sind, wie sie gestürzt sind und warum das mit der Temperatur Blödsinn ist, als ich das kann, weil die da auch viel mehr Kompetenz besitzen.
Und wie läuft es jetzt weiter mit der Corona-Geschichte auch? Wir sind dann immer noch mittendrin, Pandemie läuft noch, die Hygienedemos flauen zwar ab, aber die Deutungshoheit ist noch nicht irgendwie gesichert.
Nein, und ich glaube, sie wird auch für manche Menschen nicht gesichert werden, sondern das wird also weitergehen. Und es hat sich ja schon vor ein paar Wochen im Grunde eingeschossen in Deutschland auf die Idee mit dem Impfstoff. Wir sollen zwangsgeimpft werden, um irgendwelche dunklen Ziele zu erreichen. Und das ist natürlich was noch eine Weile dauern wird. Und dann wird es den Impfstoff mal geben. Und dann wird das eben weitergehen mit diesen Diskussionen. Also ich glaube, die Corona-Verschwörungstheorien werden bleiben. Und dann irgendwann in 1-2 Jahren wird es was Neues geben. Und dann werden die quasi das vorletzte Kapitel sein und nicht mehr das letzte Kapitel in der großen Verschwörungserzählung, in mehreren großen Verschwörungserzählungen, die zirkulieren.
Bei dem Impfstoff mischt sich da nicht auch berechtigte Kritik an der Pharmaindustrie oder an großen, ja, auch an der Globalisierung mit eben diesen, ja, künstlichen Ängsten schüren?
Also ich glaube, man muss schauen, man muss dann sehr differenzieren, wo man hinschaut. Also ich glaube, es ist zum Beispiel so, dass man zum Beispiel an der Gates-Stiftung und an manchen von deren Impfprojekten gerade auch in Afrika durchaus Kritik üben kann und ist ja auch von seriösen Experten immer wieder geimpft worden. Es ist dann halt nur was völlig anderes zu sagen, die haben dieses Virus in die Welt gesetzt und weil sie daran verdienen wollen. Was im Grunde Impfen allgemein angeht, da ist es, glaube ich, immer wichtig, mal zu schauen, dass es ganz, ganz viele Studien gibt, die nichts mit der Pharmaindustrie zu tun haben, die ganz unabhängig sind, die eben zeigen, wie wichtig und wie hilfreich Impfen ist. Und wenn man sich anschaut, was für Gewinne gemacht werden mit Impfstoffen, dann ist das verschwindend gering, also mit den etablierten Impfstoffen, die wir haben, verschwindend gering jetzt im Vergleich zu anderen Medikamenten, die verschrieben werden und die oft vielleicht auch exzessiv verschrieben werden von manchen Ärzten und natürlich auch gepusht werden von der Pharmaindustrie. Ich bin ja Beamter, das heißt, ich sehe auch meine Arztrechnungen und die meiner Kinder und sehe, was dann so manche Medikamente kosten und dann schlackert man manchmal mit den Ohren und bei Impfstoffen ist mir das eigentlich noch nie passiert. Und ich denke, dass uns jetzt gerade diese Corona-Krise eigentlich auch nochmal vorführt, wie eine Welt aussehen würde, in der wir keine Impfstoffe haben. Weil wir können uns ja zum Beispiel auch was vorstellen, also ein Virus wie Corona, das eine höhere Mortalitätsrate hat und das vielleicht besonders junge Menschen und Kinder angreift. Also dann sähe es hier, glaube ich, nochmal ganz anders aus.
Nochmal zu dem Thema Populismus und Verschwörungstheorien. Auch da wird ja hier gerade in die Richtung die Einschränkung der Freiheitsrechte und der Weg in die Diktatur. Aber kann es eine Verschwörungstheorie nicht wirklich auch dabei helfen, weil für Populisten dann ihre Machtinteressen weiter durchzusetzen? Ja?
Natürlich, also Verschwörungstheorien helfen Populisten enorm, weshalb also auch populistische Führungsfiguren Verschwörungstheorien immer wieder auch bedienen. Also was die oft machen, ist so ein sehr geschickter Spagat dazwischen, das Publikum anzusprechen, das für Verschwörungstheorien empfänglich ist und das Publikum anzusprechen, das nicht dafür empfänglich ist. Ich habe eine Doktorandin, wie gesagt, die sich das für die AfD und Pegida genauer angeschaut hat, die nennt das in einer sehr schönen Formulierung die verschwörungstheoretische Zuspitzung. Also in Deutschland, wo es nicht normal ist, an Verschwörungstheorien zu glauben, sind Verschwörungstheoretiker in der AfD und bei Pegida überrepräsentiert. Sie sind aber auch da nicht die Mehrheit der Leute. Das heißt, wenn so jemand wie Höcke zum Beispiel eine Rede hält, und sie hat da auch so manche Dinge gehört, wo die breite Öffentlichkeit nicht so hinkommt, dann ist es so, dass der nicht von vorne bis hinten Verschwörungstheorien verbreitet, sondern der hat dann in so einer 15-minütigen Rede so 2-3 Momente, wo er dem Ganzen so eine verschwörungstheoretische Wendung gibt. Um den Verschwörungstheoretikern zu signalisieren, Leute, ich bin bei euch. Ich sehe das genauso, aber ihr versteht ja, ich kann das jetzt eben hier nicht so ausbreiten, weil sonst verlieren wir dieses bürgerlichere Publikum, das wir auch brauchen, um eben irgendwann mal eine Mehrheit zu haben vielleicht. Und genauso läuft, das wird also ganz strategisch bedient. Donald Trump hat das ganz ähnlich gemacht in seinem Wahlkampf 2016.
Und wie lässt sich dem am besten begegnen?
Dem Trump oder der verschwörungstheoretischen Zuspitzung?
Genau, ja, dieser Zuspitzung, ja.
Das ist ganz, ganz schwierig, weil man da natürlich auch wirklich sehr aufmerksam sein muss und weil die das natürlich auf eine Art und Weise machen, das ist dann eher so dieses berühmte Raunen, wo man sagt, das habe ich doch gar nicht so gemeint und da überspitzt man mal rhetorisch so ein bisschen und sofort gibt es wieder Probleme. Das ist ganz schwierig, dem Herr zu werden. Also da gibt es, glaube ich, kein wirklich gutes Rezept, außer Aufklärung. Es ist generell so, dass wir haben ja vorhin darüber gesprochen, wie spricht man mit Verschwörungstheoretikern. Die beste Methode ist aber eigentlich nicht das Debunking, also das Entkräften im Nachhinein, sondern das, was die Forschung Pre-Bunking nennt, also das Entkräften im Vorhinein, oder was die Forschung manchmal auch nennt Inoculation, Impfung. Wir wissen nämlich, das ist natürlich ein extrem belegter Begriff, da kann man sich vorstellen, wie Verschwörungstheoretiker darauf reagieren. Also wir wissen aber aus einer Reihe von Studien mittlerweile, und das zeigt auch meine persönliche Erfahrung, also ich mache ja auch Lehrerfortbildungen und manchmal Sachen mit Schülern, dass es so ist, wenn man Menschen aufklärt über die Wirkungsweise und die Argumentationsstrukturen von Verschwörungstheorien im Allgemeinen und dann die Argumente von bestimmten Verschwörungstheorien, dann sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass diese Leute nochmal an diese Verschwörungstheorie oder auch andere glauben, rapide. Und insofern ist, glaube ich, eine gute Bildung und die Schule ist natürlich der offensichtliche Ort, um dafür anzusetzen, die beste Prävention gegen Populismus und verschwörungstheoretischen Populismus.
Aber ist es Teil der regulären Lehrerausbildung oder Teil irgendwo vom Lehrplan? Weil es lässt sich ja wahrscheinlich auch nicht einem Fach zuordnen.
Naja, es ist nicht Teil der regulären Lehrerausbildung mittlerweile, wobei mich nicht wundern würde, wenn das kommt irgendwann in den nächsten Jahren, weil es doch also gerade im Zusammenhang eben auch dann mit dem Thema Fake News doch ein sehr großes Thema geworden ist. Und ich mache immer wieder auch Fortbildungen für Lehrer mittlerweile, wo wir über genau diese Dinge sprechen, weil zum Beispiel Englischlehrer sagen, naja, wir sprechen halt über 9/11 im Unterricht und da ist die Chance, dass jemand kommt von den Schülern und sagt, ja, aber Moment mal, da World Trade Center Nummer 7, die ist halt relativ groß, das ist vielen von denen schon passiert und da mag es dann durchaus besser sein, man geht das Ganze offensiv von vorne an und integriert es, bietet ja auch Chancen für den fächerübergreifenden Unterricht, man kann den Geschichtslehrer mit einbeziehen, man kann den Religionslehrer mit einbeziehen, man kann sogar den Physiklehrer teilweise mit einbeziehen, wenn man da dann irgendwie nachvollziehen möchte, was da wirklich passiert ist. Ich könnte mir vorstellen, dass das kommt, also ich spreche ja manchmal auch mit Politikerinnen und Politikern und die es scheinen mir manchmal sogar zu sehr dafür sensibilisiert zu sein mittlerweile. Aber es mag sein, dass in ein paar Jahren der Lehrplan das auch widerspiegelt.
Ist es dann für Sie leichter, gerade Drittmittel, Aufmerksamkeit sowieso, aber auch macht sich das dann auch in irgendeiner anderen Form bemerkbar oder?
Naja, also es ist bezahlt. Natürlich so, es ist glaube ich schon so, dass es leichter ist, momentan zu diesem Thema Drittmittel zu bekommen. Wobei der Witz ist, dass das jetzt ja seit einigen Jahren anhält. Also ich erinnere mich, als ich mit meinem englischen Kollegen diesen Antrag geschrieben habe für dieses große Vernetzungsprojekt, da war es so, dass wir gedacht haben, wir müssen jetzt schnell sein. Wir haben das geschrieben im Frühjahr 2015 und dachten, wir müssen jetzt also wirklich flott sein, dass wir das irgendwie einreichen, weil jetzt gerade ist dieser Moment, Ukraine-Krise und so weiter, das wird abflauen, das Interesse an Verschwörungstheorien. Und haben sie eingereicht und dann war der Flüchtlingssommer und dann kam Trump und dann kam Brexit und es ist nie mehr weggegangen. Und sicherlich auch bei dem anderen Projekt, da konnte man das nicht so betonen, weil das eben eins ist, wo das Kriterium nicht ist, Timeliness, also es passt in die Zeit, sondern eben nur wissenschaftliche Exzellenz, hat das sicherlich auch nicht geschadet. Und ansonsten, ja, Sie haben es ja am Anfang gesagt, ich bin momentan relativ gefragt. Es wird irgendwann noch jemand auf die Idee kommen, ich habe dieses Virus in die Welt gesetzt, um Bücher zu verkaufen und Vorträge halten zu können.
Ja, wie passiert das auch? Sie haben ja gesagt, Sie werden zum Teil ja schon erkannt und dann redet niemand mehr mit ihr. Aber wie sieht's aus mit Anfeindungen?
Also das passiert eigentlich nicht täglich, aber doch mindestens 2-3 Mal die Woche, dass ich entsprechende E-Mails bekomme. Und momentan natürlich wieder mehr, weil ich mehr in den Medien präsent bin. Also es gibt manche Leute, die schreiben mir ganz höflich, die sagen dann, ich sehe das irgendwie anders und was halten Sie denn davon? Und da schreibe ich dann ganz höflich zurück. So eine Mail habe ich auch heute Morgen geschrieben, ging es auch mal wieder um 9/11. Und dann gibt es Leute, die schreiben mir nachts um 4 irgendwie die wüstesten Beleidigungen und es gibt ganze YouTube-Videos, die sich 1,5 Stunden mit mir auseinandersetzen, wo ich beschimpft werde. Da muss man einfach dann mitleben.
Stehen Sie drüber? Oder gibt es
ja,
irgendwo
also
eine Grenze auch?
Ich sage jetzt mal so, im Normalfall stehe ich da drüber. Auch weil ich weiß, dass es ja auch nichts bringt, also und dass die Leute das auch genuin glauben und das meistens nicht so zynisch machen. Ich sag mal, wenn man jetzt so einen schlechten Tag hat, wo eh viel schief läuft irgendwie und man viel Ärger hat mit anderen Leuten und dann kriegt man noch 3 solche E-Mails, dann trifft einen das dann schon manchmal, aber das ist dann auch recht flott vorbei. Ich muss aber auch sagen, dass ich wahrscheinlich auch sehr davon profitiere, dass ich halt ein weißer Mann bin. Das heißt, das ist in den seltensten Fällen wirklich auch sexualisiert, was da passiert. Also so schwanzloser Kastrat ist dann das Schlimmste, was passiert und das kommt auch ganz selten vor. Es wird dann eben selten so ganz, ganz persönlich, was das angeht. Und ich bin auch erst ein oder zweimal so wirklich so bedroht worden. Das sind meistens beschimpft, aber jetzt nicht so irgendwie, wir wissen, wo du wohnst oder sonst was, was ja bei mir auch gar nicht so schwierig wäre, weil ich meine, ich habe ein Büro, das steht im Internet, also die Raumnummer und so weiter. Aber das ist bisher noch nicht geschehen.
Was machen Sie, wie viel Teil nimmt es Verschwörungstheorie-Forschung in Ihrer Arbeit an?
Ehrlich gesagt viel weniger, als man manchmal so denkt, weil es natürlich so ist, dass das in Schüben kommt und dann hat man dieses Projekt, aber in diesem Projekt ist es natürlich so, dass man dann Doktorandinnen und Postdoktoranden hat, die Arbeit machen und man dann selbst, also ich habe natürlich viel daran gearbeitet vor 2 Jahren, als ich dieses Buch, oder vor 3 Jahren, als ich das Buch geschrieben habe, das vor 2 Jahren rausgekommen bin, momentan jetzt, also mal überarbeite ich gerade noch die Fahnen für die englische Übersetzung, die im Herbst erscheint, weil da natürlich jetzt noch ein bisschen was zu Corona rein soll. Das ist was ich heute Morgen gemacht habe. Und deshalb gerade wieder mehr. Jetzt ist dieses andere Projekt angelaufen, wo ich eben auch so ein paar Sachen habe, die ich da tun werde. Wenn meine Mitarbeiter endlich mal anfangen können, weil die wegen Corona noch im Ausland festsitzen, wo die teilweise herkommen. Aber man darf jetzt nicht die Vorstellung haben, dass ich mich 100% meines Tages damit beschäftige. Also ich habe morgen eine Einführung in die Literaturwissenschaft und dann ein Seminar zum frühen amerikanischen Drama, dann ein paar Staatsexamensprüfungen, die damit nichts zu tun haben, dann eine Überblicksvorlesung, dann ein Seminar zum Film der 80er Jahre. Also in meiner täglichen Arbeit ist das oft sehr, sehr im Hintergrund.
Es ist aber dann auch persönlichkeitsabhängig, an welcher Fakultät dann so ein Thema halt aufgegriffen ist, weil Sie eben Experte sind. Ist es jetzt bei den Amerikanisten oder funktioniert es auch fakultätsübergreifend?
Also es ist so, dass die Amerikanistik schon eine der ersten Disziplinen war, die sich sehr damit beschäftigt hat, einfach weil diese Verschwörungstheorien in Amerika lange Zeit sehr viel sichtbarer waren als in Deutschland. Also man hat vor 20 Jahren auch noch so diese Forschungsfrage gestellt, warum glauben die Amerikaner so sehr an Verschwörungstheorien? Die stellen wir eigentlich heutzutage nicht mehr, weil wir wissen, das war in der deutschen Geschichte genauso etabliert wie in der amerikanischen und es ist auch heute in Deutschland nicht so viel weniger populär als zum Beispiel in den USA. Aber es ist von daher kein Zufall, dass eben auch der Kollege, mit dem ich dieses Netzwerk leite, Peter Knight aus Manchester, auch Amerikanist ist, weil einfach quasi da schon eine Forschung war, Ende der 90er, die seitdem explodiert ist in ganz vielen Disziplinen. Also mittlerweile ist es zum Beispiel so, dass ich also für so ein anderes Projekt, das gerade so in der Planungsphase ist, dann mal nachgefragt habe bei Kolleginnen und Kollegen aus anderen Fachbereichen, dann findet man sofort jemanden in der Medienwissenschaft, in der Politikwissenschaft, in der Germanistik, die sagen, oh ja, das finde ich auch total spannend. Und mittlerweile gibt es ja auch Publikationen aus ganz anderen Bereichen, auch selbst auf Deutsch, also zu dem Thema, aus der Philosophie, aus der Geschichtswissenschaft, aus der Psychologie. Die Amerikanistik war halt eher so eine der früheren Disziplinen.
Gibt es einen gewissen Vorsprung?
Ja, man hat so einen gewissen Vorsprung und man sieht natürlich auch, und da merkt man schon, wie Themen natürlich so en vogue werden, dass als ich mir überlegt habe, ich habilitiere zu Verschwörungstheorien, haben schon auch Leute, die zu mir gesagt haben, ja, also willst du das wirklich machen? Du hast dieses Buch über diese Darstellung von Hitler geschrieben, jetzt das macht doch so was Kanonischeres, nicht, dass die Leute sagen, das ist doch alles nur so seltsames, unwichtiges Zeug. Und das war 2008. Also es ist noch nicht so lange her. Und man sieht es auch zum Beispiel, dass es also Leute gibt in Deutschland, die sich beschäftigt haben mit Verschwörungstheorien in der Geschichtswissenschaft oder in anderen Bereichen schon in den 90er Jahren. Die sind nicht auf großen Professuren gelandet. Damals war das, glaube ich, noch so ein Thema, das so ein bisschen dann auch so eine Sackgasse war, weil man vielleicht dachte, ja, das ist irgendwas Anrüchiges. Das ist doch nicht ganz so wissenschaftlich ernst zu nehmen. Das hat sich natürlich komplett gewandelt mittlerweile.
Jetzt kann es ein Karrieresprungbrett sein.
Ich glaube auch. Also mittlerweile ist, und man merkt das auch, dass jetzt ganz viele Leute also im Kommen sind, sich damit beschäftigen wollen. Ich habe es ja gesehen an den Stellen, die wir ausgeschrieben haben für zum Beispiel eine Promotionsstelle, die sich mit Ungarn beschäftigt, was voraussetzt, dass man Ungarisch kann und für das Projekt eben auch, dass man gut Englisch kann. Also das ist jetzt eine Begebenheit, das kann jetzt nicht so jeder. Da hat man sofort auch 10, 15 Bewerbungen zusammen, weil es einfach viele junge Menschen gibt, die daran arbeiten wollen.
Haben Sie eine Lieblingsverschwörungstheorie? Sind ja manchmal auch ganz fantasievolle Geschichten, können das ja sein. Ne?
Ja, also ich bin, und da sind wir wieder beim Anfang zurück, ein großer Fan der Mondlandungsverschwörungstheorie. Einfach, weil man sich der spielerisch so toll hingeben kann, aus zwei Gründen. Zum einen ist sie harmlos. Ich kenne niemanden, der deshalb losgezogen ist und irgendjemandem anderen Gewalt angetan hat. Und zum anderen ist es so, dass sie auf den ersten Blick unfassbar überzeugend ist. Also man schaut sich das an und denkt, ja, das kann doch echt nicht sein. Und warum weht die Fahne und solche Sachen? Und da hat man so dieses Spielerische, das Verschwörungstheorien natürlich auch haben, was natürlich in der momentanen Diskussion über die Gefahren von Verschwörungstheorien auch aus gutem Grund manchmal etwas untergeht, dass Verschwörungstheorien natürlich auch tolle Unterhaltung ist, weshalb wir uns im Kino oder in Romanen alle immer gerne diese Illusion hingeben.
Vielen Dank, Michael Butthoff, für diese ausführlichen und informativen Worte zum Thema Verschwörungstheorien. Toi, toi, toi für die weiteren Forschungsprojekte und auch ja, gutes Gegengewicht und Gehör für Ihre Arbeit.
Ich danke für die Einladung, das hat viel Spaß gemacht.
Ja, sehr gerne.